Bevor es mit der Folge heute losgeht, erstmal ein kurzer Hinweis. Ihr hört die kostenlose Folge am Sonntag von Insert Moin. Jeden Sonntag veröffentlichen wir eine Folge der Woche, die dann frei für alle im öffentlichen Feed zu hören ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns jeden Tag hören. Wir senden und produzieren jeden Tag eine frische Folge mit Interviews, Blick hinter die Kulissen und natürlich auch Spiele-Reviews, News und alles, was dazugehört zum Thema Spielkultur mit vielen, vielen bunten Gästen aus der Branche und aus der Industrie. Zugang zu unseren Folgen erhaltet ihr auf patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Für 5 Euro im Monat bekommt ihr dann Zugriff auf alle Folgen und natürlich auch rückwirkend auf alle Folgen in unserem Archiv. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dort vorbeischaut und uns unterstützt und Backer und Supporter dieses Podcasts werdet. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, uns zu unterstützen, ohne dass es euch extra was kostet. Wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, weil ihr zum Beispiel den Videodienst dort nutzt oder den schnelleren Versand, dann habt ihr auch gratis ein Abo zu verschenken auf twitch.tv/insertmoin. Dort könnt ihr meinen Kanal abonnieren und hinterlasst dann 5 Euro, die euch Amazon quasi gratis schenkt dafür, dass ihr Amazon Prime-Kunde seid. Und von diesem Geld erhalten wir ungefähr die Hälfte, also rund 2,50 Euro, ohne dass euch Kosten entstehen. Das wäre großartig, wenn ihr dort mal vorbeischaut und einfach diesen Klick hinterlasst. Leider muss man den einmal im Monat erneuern, aber es wäre uns eine große Hilfe, wenn ihr uns auf diese Weise vielleicht zusätzlich noch unterstützen könnt. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns gerne morgen wieder, wenn ihr mögt. Tschüss!
Wunderschönen guten Morgen. Insert Moin, ich bin der Micha und heute Morgen war ich einen wunderbaren Gast und zwar die gute Miert. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Hi, hi. Es ist warm.
Ja, zu warm. Man geht ein.
Man kann kaum atmen. Die Luft steht. Man schwitzt irgendwie. Man tut nichts und man schwitzt.
Ja.
Ist es nicht so, dass man, wenn man schon duscht und im Moment, wo man das Wasser ausstellt, also den Hahn so umdreht, schon der Hahn so sagt, schwitz.
Genau. Man hält es kaum ja, aus.
Man schwitzt schon beim Duschen, weil man wischt sich zu dir Haare und oh Gott, ich kann nicht mehr. Jeder Schritt ist unheimlich schwierig. Kreatives Arbeiten ist ungefähr jetzt gerade an so einem totalen Stillstand angelangt. Wir siechen vor uns hin, die Apokalypse ist nah und deswegen ist die Zeit perfekt, um sich einzubunkern mit viel, viel Getränken natürlich und Videospielen. Und weil das Gehirn nicht fähig ist, komplizierte, komplexe Spiele zu verarbeiten, müssen wir es heute ein bisschen chilliger angehen lassen.
Also wir schaffen in der Kürze liegt die Würze, wie man so sagt.
Nicht nur das, sondern auch irgendwie muss, also irgendwie, weißt du, so komplizierte Grafik, die ganze AAA-Scheiße mit Anschein und die ganze komplizierte Grafik, irgendwie, wo du so ein Bild siehst. So.
Da wird es einem ja schon heiß, wenn ich Nation zugucke.
Aber nein, im Ernst, also es ist einfach alles zu kompliziert und viel zu wild. Natürlich ist Nathan Drake auch wahnsinnig detailliert, aber vielleicht vertragen wir gar nicht diese, vielleicht ist es zu viel Information, diese einzelnen Bartstoppeln von seinem attraktiven 3-Tage-Bart zu zählen, sondern wir brauchen einfache Sachen und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir doch einen Snack zu einem besonderen Thema, das uns beiden sehr im Herzen liegt, nämlich so chillige Narrative Games und mit so einem kleinen Fokus auf Chill-Out. Und wir haben uns gedacht, es muss ja alles ein bisschen griffy sein. Griffy. es muss ja alles ein bisschen griffiger sein, so ein bisschen, dass man es fassen kann und dass man das schön zusammenfassen kann und dass man schön liken und retweeten kann auf Social Media. Wir nennen es Low-Poly Chill-Out. Klingt wie so ein Techno-Album eigentlich, ne? Low-Poly Chill-Out. Was meinen wir damit? Erklär mal. Also Narrative Games, was sind das überhaupt?
Also Narrative Games sind in dem Sinne Spiele, die jetzt nicht so klassisch Action-Adventure, Rollenspiele, Ego-Shooter oder auch natürlich Sportspiele sind, sondern eher der Fokus liegt auf der Präsentation visuell, im Audio, also audiovisuell könnte man sagen, und natürlich in der Form, wie dann die Geschichte verwoben ist mit dem Spiel an sich. Es ist dann also an sich nicht viel Gameplay so gesehen, weil man hat jetzt nicht viele Rätsel zu lösen oder hakelige, hektische Passagen, wo man irgendwie überleben muss, sondern eigentlich Spiele, die von der Geschichte getrieben, in dem Sinne dein Fortlaufen Lauf oder Fortschreiten in dem Spiel unterstützend darstellen. Also du kannst natürlich dir auch Zeit lassen. Du musst jetzt nicht vorwärts schreiten, um dann in dem Sinne dann das Spiel schnell zu schaffen. Man kann sich die Umgebung auch anschauen. Aber das Spiel lebt halt einfach von der Geschichte an sich, die dann ja fast wie bei einem Hörspiel präsentiert wird. Was ich jetzt erzählt habe, ich weiß nicht, ob es alles stimmt. Das ist
schon
aus
richtig.
Eigenem Empfinden. Also ich kein Lexikon.
Aber der Manu hat schon abgeschaltet, der findet solche Spiele nämlich kacklangweilig. Und also im Prinzip alles, was Manu langweilig findet. Das habe ich immer früher mit Daniel besprochen, als der bei uns noch im Team war. Viele Grüße an Daniel, du hörst bestimmt zu. Also Spiele wie Story of Him zum Beispiel, ein Spiel, das Daniel und ich absolut fantastisch fanden. Wir haben uns unheimlich sehr, seht ihr, das Wetter wirkt auch auf mich. Wir haben uns wirklich sehr über dieses Spiel gefreut. Das sind Narrative Games, sind so Sachen wie Gun Home.
Ja, oder Everest Buddy's Gun to the Rapture, also auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele.
Oder das habe ich noch nicht gespielt, das werde ich aber irgendwann mal nachholen. Das allseits beliebte Firewatch zum Beispiel geht auch in die Kategorie. Oder Ethan Carter, The Vanishing of Ethan Carter. Und Edith Finch zum Beispiel geht auch in diese Richtung. Die Esther, eigentlich auch Journey. Eigentlich auch, wie heißt das, Abzu?
Abzu.
Da sind wir wieder bei Manu. Der schläft schon ein, ne? Also der hat jetzt gerade vor sich, er hört
ja,
diese...
Ja, sogar Generation Zero hat ja sogar ein bisschen Narrative mit drin.
Das war, ja.
Deswegen, glaube ich, schlafen auch viele dabei
ein. Ja, genau. Also man stellt sich Manu vor, wie er jetzt vor lauter Langeweile das Brettspiel schon vor sich aufgebaut hat und spielt parallel noch irgendwas anderes, um sich irgendwie zu unterhalten. Also alle Spiele, wo man jetzt nicht mit einer fetten Super-Combo seine Gegner wegbrezeln kann, also keine Gameplay-Spiele. Also es gibt ja so einen abfälligen Begriff dafür, der heißt Walking Simulator, weil man ja im Grunde genommen spielmechanisch nichts anderes tut als laufen. Und das ist ein ziemlich negativ konnotierter Begriff, auch wenn alle Leute jetzt im Prinzip damit eigentlich wissen, was man damit meint. Aber ich fände es auch fairer, da zu sagen, dass es Narrative Adventures irgendwie sind, weil sie auch tatsächlich noch so einen Aspekt von dem Adventure wegnehmen, nämlich so Rätsel, also so Monkey Island-Style benutzt den Affen irgendwie, um den Kran zu öffnen oder so ein Quatsch, sondern das fällt halt alles raus, sondern es geht nur um eine Narrative. Und dieses Genre wird ganz schön unterschätzt, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, ganz viele Menschen denken, das ist ein was sehr, sehr Leichtes. Und es kann, und es werden auch ein Beispiel hier in diesem Snack haben, wo tatsächlich ganz wenige Personen an diesem Spiel gearbeitet haben. Es ist also rein vom Budget natürlich möglich, schon so ein Spiel zu machen. Es ist aber, denke ich, aus einer Spieldesign-Perspektive trotzdem schwierig, so ein Spiel zu gestalten, weil man da unheimlich viel falsch machen kann. Und wir werden an diesen Beispielen sagen, was man da alles falsch machen kann, weil wir nur Positivbeispiele haben können und sagen, warum diese Sachen so gut funktionieren, wenn das nicht macht. Und und das wird oft unterschätzt. Alle so, oh, da laufen die Leute nur durch so ein Haus und dann liest du irgendwelche Blog-Einträge und so. Ja, aber bei keinem anderen Spiel oder bei sehr, ganz selten eigentlich, ist bei anderen Spielen dieses Timing so wichtig. Und ist dasselbe wie bei Uncharted? Also, ne, die Bartstoppeln von Nathan Drake wollen ja auch zum richtigen Moment, im richtigen Timing richtig geil in Szene gesetzt werden. Und das ist eine Timing-Sache. Und da gibt es halt eine ganze Sparte bei Naughty Dog, die sich nur um diesen Narrative-Aspekt kümmern. So. Und so ähnlich muss man sich das bei diesen Spielen vorstellen, wann welche Cutscene kommen, wann welches Musikstück eingespielt wird, wann welche Dialogzeile gesagt wird und was man da jetzt eigentlich auch gerade sieht. Vor allem, weil man ja nicht so hundertprozentig weiß, was der Spieler macht. Na, wo guckt er jetzt gerade hin? Bei Everybody's Gone to Russia kannst du auch irgendwo anders hingucken, während im Hintergrund die Vögel aufsteigen und Musik total anschwellt und wenn du es verpasst hast, hast du es verpasst. Also ja, ein bisschen Risiko ist da immer. Und ich glaube, diese Spiele werden ganz schön unterschätzt. Und wir dachten, wir stellen euch ein paar Sachen vor, wir fangen jetzt aber auch mal ein bisschen abstrakt an. Also wir sind jetzt gar nicht so sehr bei den Narrative-Dingern, sondern wir sind jetzt wirklich bei
Exploration
Chili.
Exploration auch mehr.
Exploration.
Also in dem Sinne reines Erkunden, wenig Story, die muss man sich eigentlich schon selber zusammenreimen. Also es gibt Spiele, die haben wirklich sehr detailliert die Geschichte, weil die zum Beispiel durch Sprecher vorgetragen werden oder durch Schrifttafeln. Es gibt aber auch in diesem Bereich natürlich Spiele, die absolut gar nichts verraten, worum es geht, so richtig Mindfuck-mäßig. Und da muss man sich selber schon dann zusammenreimen, was habe ich da gerade gespielt? Und die ersten zwei Beispiele, die wir heute vorstellen wollen, fallen in diese Kategorie. Das dritte ist dann schon, sagen wir mal,
ein bisschen konventioneller. Ja. Okay, fangen wir doch gleich mit dem abgefahrensten. Also nicht mit den ganz abgefahrensten, das kommt in der Mitte, aber eins, was dahin führt, nämlich Shape of the World. Ja. Was für ein geiler Name.
Ja, das Spiel ist auch sehr trippy. Na, eigentlich nicht. Also man denkt es vielleicht im ersten Moment, aber wenn man sich darauf einlässt, besonders durch die Musik, wirkt es sogar eher sehr meditativ.
Ja.
Dieses, ja, sagen wir mal, etwas Gefühl, als würde man so ein bisschen abheben, das kommt eigentlich eher dadurch, wenn man richtig drin in dieser Atmosphäre ist. Also man sich dran gewöhnt hat, an die Low-Poly-Optik, an die skurrilen Welten und dann mit der Musik zusammen man in dem Sinne immer weiterkommt, dann hat man schon so ein sehr hypnotisierendes Gefühl.
Genau. Also hypnotisch ist so ziemlich das Wort, mit dem ich Shape of the World, ich hatte schon fast Fate gesagt, aber das hat nämlich auch fast stimmt, Shape of the World so richtig beschreiben konnte. Denn, also erstmal, das Spiel gibt es für fast alles, außer für Xbox gibt es das auch. Also Xbox, PS4, PC und beide haben es auf der Switch gespielt. Switch-Fassung zuppelt ein bisschen, aber kann man spielen. Also könnt ihr auch bedenken, was für die Switch kaufen. Und das ist ein Spiel, wo es jetzt erstmal keinen Protagonisten gibt. Also du weißt gar nicht, wer du bist, was du bist. Also du bist irgendwie eine Kamera aus der Ich-Perspektive und du hast keinen Körper, keine Form. Am Anfang denkst du noch, du bist ein Mensch, weil du halt laufen kannst und du kannst springen. Irgendwann kommt ein Punkt, wo die Naturgesetze die Schwerkraftgesetze so außer Kraft gesetzt werden, dass selbst das nicht mal Gültigkeit hat. Also was du bist, ist eigentlich gar nicht so richtig definiert. Aber klar ist, dass du ein Wesen bist, das in der Lage ist, die Welt zu formen.
Genau, also es ist sowohl so, dass man selber die Welt formen kann, als auch, dass die Welt sich vor dem eigenen Auge selber verformt oder neu bildet. Neue Pflanzen entstehen, während andere verwelken. Man selber kann Samen dort sammeln in verschiedenen Formen, um dort dann auch die Flora zum Blühen zu bringen. Dann gibt es natürlich auch Wesen, Kreaturen, die so alle so ein bisschen entweder an Insekten oder aber auch Wasserbewohner erinnern, ob Fische, Schnecken, Seeigel in der Form, und aber trotzdem alles sehr abstrakt gestaltet. Und es kommen teilweise dann aber auch so wirklich, ja, man kann schon fast sagen, fantastische Kreaturen vor, die eher an Drachen erinnern.
Ja.
Natürlich auch große Kreaturen wie Wale und vogelartige Wesen, die sind auch mit dabei. Aber sagen wir mal jetzt, dass man genau erkennen kann, das ist jetzt zum Beispiel ein Hund oder eine Katze. Das ist jetzt gar nicht dabei, sondern schon eigentlich so ein bisschen Richtung Studio Ghibli. Ich fand, manchmal erinnerten mich die Figuren dann so an aus Chihiro oder Totoro, und schon wie so kleine Geisterwesen.
Ja, da gibt's Totoro ist ein gutes Stichwort. Da gibt's halt über Totoro gibt's ja diese kleinen schwarzen Asche-Viecher, ne?
Ja, genau.
Und da gibt's solche in groß. Also gibt's solche, die sind ganz klein und die laufen vor dir weg. Und dann gibt's andere, die sind größer als du und die bumpen dich so rum wie in einem Autoscooter. Also wenn du an den dran gehst, die sagen so, puff, und stoßen dich einfach so weg.
Ein bisschen auch wie bei Pac-Man, die Geister.
Ja, stimmt. Einige sehen auch so wie Geister. Manche sehen so aus wie Rehe, manche sehen aus wie Unterwassertiere. Es gibt auch fliegende Wale.
Ja.
Und fliegende Fische und so. Und ist aber alles so ein bisschen abstrakt. Sterben kann man nicht, aber die Tiere interagieren trotzdem so ein bisschen mit dir. Also sie haben Angst vor dir, die gucken dich an, sind manchmal neugierig oder so. Das ist also immer ganz süß, sich diese Wesen dann auch anzugucken. Und aber das Wesentliche ist quasi, den Weg da drin zu finden. Und das passiert, indem du bestimmte Objekte berührst. Es gibt eine Taste zum Berühren. Und da musst du zum Beispiel so Steine anfassen und dann wachsen irgendwelche Sachen aus dem Boden. Und das Hauptwesentliche, was man erreichen will, ist, dass dann mit der Zeit Treppen erscheinen. Und diese Treppen führen im Grunde genommen quasi durch die Areale durch, oder?
Genau. Also manchmal ist es so, dass man durch diese Steinskulpturen, die man dann in dem Sinne erweckt, um diese Treppen dann auch bilden zu lassen, immer Stück für Stück erst aufgebaut werden, bis irgendwann ein komplexer Weg entstanden ist, der dann ins nächste Areal führt. Und um immer wieder neue Elemente in einem Areal zu aktivieren, muss man sogenannte Dreiecke, ja, Shapes halt aufsuchen. Also das, was auch im Logo drin ist. Diese Formen sieht man schon von Weitem in groß leuchten und sobald man dort in die Nähe kommt, sind sie dann in klein und man muss da einmal durchschreiten und dann verändert sich die Umgebung, sowohl auch in der Farbe, im Sound, teilweise auch die Objekte und Stück für Stück in dem Sinne löst man diese Dreiecke auf, um hinterher dann halt diesen komplexen, langen Weg bilden zu lassen, indem man dann ins nächste Areal kann.
Ja, und das ist wunderschön. Also das ist wie so ein Traum. Das Erste ist erstmal, dass diese Farbgebung total toll ist.
Ja,
also,
das sind so pastellig erst.
Ja, alles so pastellig, aber auch flach. Also es ist ja, es ist gar nicht texturiert in irgendeiner Form und deswegen sagen wir hier Low-Poly-Chill-Out, weil es auch wirklich Low-Poly ist. Also es ist der eine der geilsten Anwendungen von Low-Poly-Grafik, die ich je gesehen habe, weil sie ist trotzdem komplex, die Grafik. Ne? Ja. Also man hat trotzdem viele Objekte, so Wälder und irgendwie ganz viele Sachen und es gibt ja auch Regen und irgendwelche Wetterverhältnisse.
Oder auch die kleinen Wasserfälle, die dann durch das Gebirge fließen. Das sieht einfach wunderschön aus, wie sich dann halt das Licht darin bricht und dann so dieser Glanz, den man auch teilweise von Weitem dann sehen kann, sich so durch die Umgebung ergießt. Das ist richtig schön gemacht.
Richtig geil.
Und natürlich auch die Bäume an sich, also die schillern in den verschiedensten Farben, erinnern stark entweder so an Herbstbäume oder auch an Kirschblüten, weil sie dann diese Rosa- oder Weißtöne dann annehmen.
Total toll. Und das baut sich ja alles irgendwie auch vor dir auf. Ne? Also wie du dich durch diese Welt bewegst. Und deswegen hat man so den Eindruck, man ist schon so eine Art Schöpferfigur oder so etwas. Vielleicht gucken nicht deshalb die Tiere so neugierig an, so, was geht hier? Das ist so, dass dass sich vor dir halt auch Bäume aufbauen, du aber auch die Macht hast, diese Bäume wegzunehmen. Und Bäume, damit kann man auch interagieren, da macht man halt quasi so einen Sprung vorwärts. Also man kann auf diese Weise quasi mal weiterspringen. Und wenn man das Gefühl hat, man hat zu viele Bäume weggenommen, man kann unterwegs so Samen einsammeln, so, weiß nicht, Baumsamen oder Pflanzensamen. Und die kannst du werfen. Und wenn dort, wo sie hingeworfen werden, wächst ein neuer Baum. Das kann dir manchmal auch dabei helfen, zum Beispiel auf noch höhere Ebenen zu kommen und so weiter und so fort. Aber man hat auf jeden Fall das Gefühl, ich forme diese Gestaltung mit. Und für mich eins der größten Highlights ist, wenn man so eine von diesen Treppen betritt. Man hört diese Treppen dann immer schon so im Hintergrund. Es gibt so ein Xylophon-Geräusch. Dann merkst du immer, okay, da kann ich jetzt lang. Und das führt dich immer zum anderen Areal. Und wann immer man die betritt, fängt die Musik auch an, so richtig intensiv zu werden. Und ich finde, das ist einer der stärksten Aspekte von Shape to World, das Sounddesign ist sensationell gut. Also unfassbar dynamisch. Also ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Diese Übergänge sind total geil und so fließend. Das ist so eine sphärische Elektromusik, ne? Ich würde mal sagen, so geht so Richtung Schiller vielleicht, also wie man den deutschen Künstler Christoph von der Leyen oder so heißt der, so in diese Richtung geht das, ohne den Beat jetzt aber. Also es gibt ganz wenig Beats, aber es sind viele verschiedene Flächen und es ist halt schon so eine ambient Chill-Out-Musik irgendwie, aber so gelayert, dass du immer das Gefühl hast, dass jede Interaktion, die du da irgendwie machst, und irgendwie mit der Musik verbunden ist und das wird am stärksten, wenn du dann wirklich diese Treppe betrittst und dann so über diese Welt so hinweg gehst.
Ja, gleitet man fast schon drüber.
Genau, ne? Und dann macht die Musik so richtig schön, richtig laut posieren und so. Und ist auch nicht immer nur schön. Also es gibt auch Szenen, die so ein bisschen bedrohlich wirken. Aber das ist total hypnotisch, finde ich.
Ja, also total. Wenn dann noch gleichzeitig diese großen Steinformationen dann vorkommen, also die man später dann findet, mit denen man sich sozusagen weiter fortbewegen kann, die muss man dann anvisieren und dann kann man in dem Sinne große Sprünge machen, um zum Beispiel auf ein Gebirge hochzuklettern, um höher gelegene Orte halt dann aufsuchen zu können. Und diese Formation, diese Steinformation haben halt immer diesen Gong-Charakter. Ja. Sobald man da halt dran klickt, kommt immer dieser Gong in verschiedenen Tönen, also in verschiedenen Höhen und Tiefen. Und das ist dann auch irgendwie ja wirklich so meditativ dann in dem Moment. Und zwischendurch gibt es auch Passagen, wo es ganz ruhig ist. Man hört wirklich nur Umgebungsgeräusche, das Prasseln vom Regen oder dann die lustigen Geräusche halt von den Tieren. Und das ist dann schon schön. Also es ist nicht nur immer eine Dauerbeschallung. Also man hat jetzt nicht irgendwie das Gefühl, oh, die ganze Zeit ist da so eine Kakophonie um einen herum.
Ja.
Sondern man hat zwischendurch wirklich so ganz ruhige Passagen, wo es dann ganz langsam sich auch wieder dann steigert. Dann kommt da mal ein Instrument dann dazu und bis hinterher wieder die Musik im vollen Gange ist.
Das hat einen richtig steilen Flow, finde ich. Also das ist so, das ist von den Übergängen und wann wann es schneller, wann es langsamer wird, weil er sich dazu entscheidet, intensiver zu werden und so, ist bei Shape of the World einfach wahnsinnig gut gemacht. Also wir wollen das Ende gar nicht verraten. Ehrlich gesagt,
es ist das Erlebnis.
Es ist das Erlebnis auch, und das muss man auch offen lassen, was am Ende ist. Es bleibt Interpretationsspielraum auf jeden Fall übrig. Also es gibt jetzt nicht so eine super klare Auflösung, sondern man kann am Ende dann diskutieren.
Es gibt auch überhaupt keine Texttafeln, keine Hinweise. Ja. Es gibt keine, außer jetzt diese Samenobjekte, die man dann einsammeln kann, dass man da irgendwelche Hintergrundinformationen bekommt. Da ist absolut nichts. Das ist wirklich die reine eigene Interpretation, besonders wenn man dann halt auch dann das Ende erspielt hat. Und da ist es jedem frei überlassen, was man da eigentlich dann erlebt hat.
Ja.
Von der Länge her würde man so sagen, so
zwei Stunden,
je nachdem, wie intensiv man die Welt dann sich anschaut und was man alle, ob man halt alle Samen zum Beispiel sammeln möchte. Ansonsten ist das aber relativ gut geeignet nach der Arbeit, um abzuschalten.
Genau. Interaktive Kunstausstellung. Das trifft auch auf den nächsten Titel zu und der macht im Prinzip dasselbe, nur mit deutlich mehr Drogeneinwirkung. Und zwar Proteus ist ein bisschen älter. Das gibt es schon seit ein paar Jahren. Das kam noch auf der Vita raus, gibt es auch für PS4 und für PC natürlich und ist auch ein Spiel, das von zwei Personen gemacht worden sind. Hier bei Chef de Bird haben ein paar mehr mitgearbeitet, aber Proteus ist von zwei und ist jetzt gar nicht low-poly streng genommen, denn Polygone gibt es ja gar nicht, sondern es ist eher oder ganz wenige. Also der ganze
Pixel.
Das ist eigentlich, klar, also der Boden sind schon Polygone, aber die Objekte selber, es ist auch eine Naturlandschaft, aber es sind alles Pixel, die so skalieren, also die größer oder kleiner werden und sowas. Ja. Und Proteus ist eigentlich sehr ähnlich, ne?
In dem Sinne weiß man auch nicht, wer man ist. Man startet halt die Geschichte, oder nicht die Geschichte, aber man startet halt das Spiel auch aus der Ego-Perspektive. Man weiß, sieht halt gar nichts von sich selber und gelangt halt auch an einen unbekannten Ort, in eine Insel, die man dann halt auch frei erkunden kann, also einfach drüber laufen kann. Man kann aber nicht springen, sondern man kann relativ schnell drüber laufen, also so, dass man eigentlich schon fast drüber fliegt, gleitet, so ein Gefühl ist das. Und man kann komplett nichts machen. Also man kann nicht interagieren, man hat keine Interaktionstaste. Das Einzige, was man machen kann, sind sogenannte Postkarten. Das heißt, wenn einem halt gerade ein Motiv schön gefällt, kann man dann Fotos von machen. Und das nennt sich dann Postkarte, die man dann später auch teilen kann. Mhm. Von anderen kann man sich Postkarten angucken. Weil das Besondere jetzt bei Proteus ist, dass das Spiel zufallsgenerierte Gegenden erschafft. Das heißt, mein Erlebnis ist anders als deins und das, was andere erleben, dann auch. Und sagen wir mal so ähnlich wie bei hier dieses Weltraumspiel, was ich auch gerne mag, aber ich habe gerade den Titel.
No Man's Sky.
No Man's Sky. Genau, das sind ja auch zufallsgenerierte Planeten, sodass sie ja in dem Sinne fast immer ein Unikat für jeden. Mal kann es natürlich sein, dass man sich trifft. Gut, bei Proteus ist jetzt kein Online-Spiel, aber das funktioniert in dem Sinne ähnlich, dass die Welt immer etwas anders aussieht. Und so gesehen, man macht eigentlich nichts anderes, außer drüber gleiten, laufen und sich die schrille, lustige, vertonte Naturtierlandschaft anzugucken. Und es wirkt aber trotzdem total faszinierend.
So ein Beispiel, also man läuft da so durch diesen Pixelwald und dann sind da so kleine Häschen, glaube ich, dass es Häschen sind. Also das sind so Pixelobjekte, die hüpfen so und machen blip. Blip, 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 blip. So ein Takt der Musik. Und du guckst dir das an und denkst, what? Und so ist das ganze Spiel. Das ganze Spiel ist so ein What-Moment, weil alles irgendwie um dich herum total wuselt und rumschwirrt. Aber ist irgendwie auch niedlich.
Ja.
Aber auch macht ein kleines bisschen Angst, weil man irgendwie denkt so, wow.
Also das hat wirklich sehr stark was von einem Traum auch, weil es so seltsam einfach ist. Also noch seltsamer als Shape of the World, weil das war ja noch irgendwie so entspannend. In dem Sinne ist Proteus auch entspannt, aber gleichzeitig auch so, was?
What?
Das ist auch so, man ist natürlich nicht nur auf dieser Insel, die man jetzt sozusagen zum ersten Mal dann besichtigt, sondern die Jahreszeiten ändern sich und dementsprechend verändert sich natürlich auch dann das Aussehen. Die Tiere sind dann vielleicht andere. Die Pflanzenwelt ist natürlich im Frühling viel bunter als jetzt zum Beispiel im Sommer. Ist es halt dann doch eher in so Gelb- und Brauntönen. Die Sonne knallt auch richtig runter. Man sieht das dann. Es gibt auch Wetterwechsel und Tag und Nacht auch. Und in dem Sinne führt man dieses Spiel nur weiter. Also da gibt es jetzt an sich keine Symbole, die man einsammeln muss oder aktivieren muss, sondern es gibt einen Bereich, wenn man, sagen wir mal, die Insel sehr intensiv einmal so abgeflogen ist, gibt es einen Bereich zwischen Monolithen auch in diesem Fall, also wieder große Steinmonumente, wo ganz viele Lichter sich sammeln.
Ja.
Und das ist in dem Sinne die Passage, wo man dann auf der Insel weiterkommt, was inhaltlich angeht, wenn man einen Inhalt findet. Also das Spiel ist, sagen wir mal, noch offener, was man da hinein interpretieren könnte. Aber man will jetzt auch nichts vom Ende verraten, weil in dem Sinne muss man das selber dann auch erlebt haben. Aber die Musik auch dabei ist auch total skurril. Also das ist auch so ein Geklimbimmel.
Also alles macht irgendwie Geräusche.
Genau.
Ja, und das ist super weird. Also das muss man echt mal gesehen haben. Also wirklich selbst so Blütenblätter machen irgendwie ein Geräusch, wenn die runterfallen. Und kleine Insekten, geil finde ich die Insekten. Am besten finde ich die Hummel. So wirklich sumsend an dir vorbeiläuft und es passt zum Takt der Musik.
Ja.
Also es gibt auch da wieder kein Beat, ist auch wieder so eine sphärische Musik, aber irgendwie hat alles trotzdem einen Rhythmus. Und das ist super abgefahren. Und ich finde es aber trotzdem faszinierend, weil das Ganze noch sehr viel mehr mit Wetter auch irgendwie arbeitet. Also alleine, wenn man schon das Menü einfach nur stehen lässt, dann ist es ein sehr schneller Sonnenauf- und Untergang.
Mhm.
Und sie spielen sehr stark mit diesem dynamischen Licht und das ist echt cool. Also das ist, wenn die Sonne auf- und untergeht und wenn man wirklich lange Zeit auf der Insel verbringt, man kann irgendwie auch zum Beispiel so Hasen folgen, da gibt es irgendwie so Geheimnisse, wenn man bestimmten Tieren hinterherläuft, dann führen die dich zu irgendwelchen Hütten und sowas alles, da gibt es irgendwie noch ein bisschen mehr zu entdecken. Man kann das Spiel in 20 Minuten durchspielen, man kann das Spiel aber auch 2 Stunden lang spielen und dann trotzdem Sachen entdecken. Das ist also Spacing liegt ganz bei dir. Und diese Insel hat da irgendwie so komplett sein eigenes Geheimnis und man kann da irgendwie noch Sachen entdecken. Aber im Grunde genommen, je länger Zeit man verbringt, desto mehr merkt man auch, okay, hier geht ja wirklich noch einiges mit Lichtstimmung und mit Wetter und so.
Ja,
und
also besonders zum Beispiel auch, wenn diese dicken Wolkendecken kommen und dann der Regen einsetzt. Erstmal dann der Sound dabei ist sehr cool, weil natürlich wirklich alles, was in der Natur passiert, irgendwie im Rhythmus Sound abgibt und man ist dann plötzlich in so einer dichten Wolkendecke auch drin und obwohl das immer noch, sagen wir mal, dieselbe Jahreszeit ist, die man da erlebt, wirkt es ganz anders, als wenn die Sonne scheint und später dann auch natürlich mit Schnee wirkt das nochmal alles gedämpfter. Der Sound ist dann so ganz abgeschwächt, dass man kaum was hört, kaum Tiere, kaum Musik. Also es ist wirklich, sagen wir mal, wirklich so, wie man den Frühling kennt, total happy und alles fängt an zu blühen und zu leben.
Bugs Bunny.
Ist dann der Winter
ganz
ganz anders davon. Und das, finde ich, haben die total schön eingefangen,
dass
man tatsächlich diese Jahreszeitenstimmung auch da spüren kann.
In so einer ganz simplen Pixelgrafik.
Ja, genau.
Also wir reden
so
hier
Minecraft
wirklich
eigentlich.
Weniger als weniger, Minecraft. Weniger. Also wir haben ganz simple Flächen und Farben, so ähnlich wie bei Shape of the World, auch alles untexturiert, bloß nicht mal plastisch. Also man hat ja nicht mal irgendwie das Gefühl, das sind 3D-Objekte, sondern es ist einfach, als hätte man. Es ist ja, wirkt ja auch irgendwie flach und trotzdem, es ist ganz merkwürdig zu beschreiben von der Optik. Es ist flach und doch dreidimensional und am geilsten finde ich aber auch immer diesen Moment, wenn man diesen Wirbel betritt, dann wird ja alles sehr viel schneller um dich herum.
Ja. Ne?
Also dann wir drehen die Tageszeiten so komplett auf und alle Pflanzen und Tiere um dich herum fangen aus, so komplett an auszuflippen. Oder denkst, was geht hier ab? Und dann ist man plötzlich in einer anderen Jahreszeit und das ist also ein tolles Ding. Also Proteus, sehr, sehr zu empfehlen. Und diese beiden, Shape of the World und Proteus, passen gut zusammen. Deswegen haben wir die jetzt erstmal zuerst benannt. Das ist so das, was für uns Low Poly Chill Out ist. Also Spiele, die sehr auf diese Entspannungsebene gehen. Du kannst da, die Interaktion ist das Erleben von dem Ganzen und dieser meditative Charakter natürlich, der irgendwie da drin ist. Und es gibt eine ganze Reihe von solchen Spielen. Das dritte, was wir hier ansprechen wollen, geht ein bisschen davon weg. Das erzählt stärker eine Geschichte, ist auch meditativ, aber erzählt sehr viel stärker eine Geschichte und zwar geht es um The First Tree.
Ja, das, Das ist natürlich jetzt nochmal ein großer Unterschied schon, finde ich, zu den beiden erstgenannten Spielen, weil das tatsächlich zwar auch Exploration ist, aber tatsächlich viel stärker. Also das ist ein Narrative Game.
Ja.
Und tatsächlich dann auch wie die Beispiele, die wir ganz am Anfang genannt haben, wie zum Beispiel dann Everybody's Gone to the Rapture, weil man findet in dem Spiel vereinzelte Fragmente, die die Geschichte erzählen. Die Geschichte hinter der Geschichte sozusagen.
Spielt aber trotzdem in einer großen Naturlandschaft. Das ist dann so die Verbindung zwischen diesen Spielen. Ja. Also es hat halt trotzdem...
Und Lopoli natürlich
Und da natürlich. Da sind wir wieder. Und die... Was machen wir denn, wenn wir dann sowas wie Everybody's Gone to the Rapture... Dann geht das natürlich nicht mehr. Ne? Lopoli. Es gibt auch Spiele mit sehr aufwendiger Grafik. In diesem Spiel. Da ist uns ein anderer Name anfallen. Aber da ist das so... dass die, also dieses Spiel erstmal die Basics gibt's für alle Plattformen, für PS4, für PC und für Switch. Wir haben die Switch und die PS4-Version gespielt, die laufen beide ziemlich ähnlich. Und ist auch ein relativ kurzes Spiel, also hat das so in 3 Stunden ungefähr durchgespielt und sowas, auch so ein Ding für einen guten Abend. Und also es ist schon ziemlich tierisch, weil wir spielen eine Füchsin.
Genau. Und man spielt aber nicht nur die Füchsin, sondern im Hintergrund in dem Sinne wird die Geschichte von 2 Menschen erzählt. Man kann das auch eigentlich schon vorne wegnehmen, weil das wird ganz am Anfang schon deutlich, dass jemand in dem Sinne diese Füchsin träumt.
Ja.
Das, was man spielt, ist in dem Sinne wie ein Traum oder ist der Traum. Und das, was erzählt wird, vermischt sich in dem Sinne mit der Realität der Person, die sozusagen das Geschehene erzählt. Man erhält im Spiel verschiedene Storyfetzen, indem man zum Beispiel mit der Füchsin etwas ausgräbt und dort dann zum Beispiel eine Holzlokomotive gefunden wird. Mit dieser Holzlokomotive verbindet der Protagonist, also der Erzähler, etwas aus seiner Vergangenheit. Und das wird Stück für Stück aufgedeckt, indem man natürlich diese verschiedenen Fragmente dann findet. Mhm. Und der Protagonist ist im Dialog mit seiner Lebensgefährtin. Und das ist total schön gemacht.
Ja.
Also er selber weiß auch nicht, warum sieht er diese Füchsin. Das wird erst im Laufe des Spiels auch erschlossen und wird auch gleichzeitig so eine Art Verknüpfung hergestellt. Mhm. Und es ist wunderschön erzählt. Also die beiden Sprecher, das sind tatsächlich, also der Sprecher ist der, der Schöpfer des Spiels.
Genau,
also
der Programmierer David und Schöpfer, David Wheel, genau.
Und seine Frau. Und man merkt richtig, also die Chemie stimmt total.
Ja.
Und wie die Geschichte präsentiert wird, wie sie das beide erzählen mit der Musik zusammen, die wunderschön ist. Ist das also ein total philosophisches Erlebnis einfach.
Wir schwadronieren so ein bisschen rumrum, weil wir wollen nicht das Ende verraten. Das ist
schwierig bei kurzen Spielen.
Das ist schwierig bei kurzen Spielen, deswegen haben wir es jetzt in diesen Snack mit reingenommen, The First Tree, weil das wäre ein Verbrechen, jetzt das Ende zu verraten. Das wäre einfach schade, weil, also gerade auch wenn man jetzt weiß, okay, das ist irgendwie ein Traum, den wir da spielen, das knockt dich trotzdem. Also so in der letzten Stunde passieren Sachen, die sind, ist jetzt nicht die mega Wende, die da plötzlich kommt und alles ist anders oder sowas, sondern es ist eine sinnvolle Konklusion. Also es führt sehr sinnvoll auf einen Schlussteil hin und dann gibt's auch noch einen sehr, sehr guten Epilog und heilige Scheiße hat man da Gänsehaut. Also es ist wirklich so vom Timing und so wie die Erzählung und die Musik miteinander funktionieren und mit dem, was man in dem Moment dann gerade sieht in dieser Landschaft, passt das wunderbar zusammen. Das ist wirklich absolute Gänsehautmomente. Und aber wir können vielleicht schon so ein bisschen was von diesem ersten Teil sagen, dass man diese Füchsin da spielt. Das ist schon sehr deutlich, dass das Ganze so einen surrealen Charakter hat, das kann man sagen. Man durchschreitet verschiedene Areale, die unterschiedliche Vegetationsdichte haben. Und diese Vegetationsdichte sagt dann auch etwas über die bestimmte Phasen in der Geschichte irgendwo aus. Also man kann schon sehen, dass zum Beispiel am Anfang, da bist du in so einer Schneelandschaft und diese Schneelandschaft steht natürlich für Kälte und für eine gewisse Emotionslosigkeit und für das Thema Tod und so weiter. Und ja, da geht's auch, ohne dass wir jetzt was verraten müssen, ist natürlich schon, um diese Themen ganz zu beginnen. Und du fängst dann aus, Sachen auszugraben, die dann wirklich auch in diesem Schnee drin sind. Also es gibt wirklich eine Taste für Graben. Du findest dann Sachen aus der Vergangenheit des Protagonisten. Und das sind dann zum Beispiel Kindheitserinnerungen. Diese Lokomotive hast du gerade genannt oder andere Spielzeuge. Das können aber auch irgendwie Fotos oder Dokumente sein. Und die Füchsin spürt das sozusagen auf. Von allen Spielen, die wir jetzt hier vorstellen, ist The First Fear auch das gamigste, würde ich sagen. Genau. Weil man auch so kleine Jump'n'Run-Passagen und so Sammelaufgaben.
Genau. Ja, das ist halt, also die Jump'n'Run-Passagen sind, ich fand sie jetzt nicht störend. Man muss sich vielleicht ein bisschen erstmal dran gewöhnen, natürlich, ja. Weil die Sprungpassagen.
Die Steuerung sind, ist nicht geil.
Ja, es ist nicht so präzise, aber es ist jetzt nicht frustrierend. Also,
nein, das nicht.
Es ist alles gut machbar.
Man kann auch nicht sterben.
Genau, also es ist genau wie bei den ersten beiden Spielen, dass da braucht man keine Angst haben, wenn man irgendwo runterfällt, dass man da gleich kaputt ist, sondern es geht dann einfach weiter. Und es lohnt sich auch, diese kleinen glimmernden Sternchen zu sammeln. Das ihr dann am Ende, aber sammelt ruhig genug und versucht auch möglichst alle Fragmente frei zu schaufeln, weil die Geschichte wirklich schön erzählt ist von dem Protagonisten und die einfach noch näher bringen, worum es da eigentlich geht. Denn wenn man einfach nur durchpreschen würde bis, sagen wir mal, zum nächsten Areal, würde man so viel verpassen. Man würde dann halt in dem Sinne nur immer die Hauptteile dann hören, aber in dem Sinne das, was den Charakter ausmacht, was er bedauert, das sollte man schon, da sollte man sich die Zeit nehmen und wirklich mal so die Gegend erkunden. Die Füchsin kann auch rennen, also man braucht jetzt keine Angst haben, dass man irgendwie im langsamen Tempo sich dadurch bewegen muss, sondern das war ja zum Beispiel bei Everybody's Gun to the Rapture ja ein Problem, dass man da sehr langsam lief und die Renntaste irgendwie nicht funktioniert hat. Und da ist es so, die ist wirklich sehr schnell. Also man kommt wirklich gut von A nach B und kann auch durch die sehr hohen Sprünge, die sie so auch machen kann, also es gibt später zwar auch noch Items, Schmetterlinge. Kann man sagen, die einem helfen, höher zu springen, aber auch so funktioniert das richtig gut, dass man da in höher gelegene Passagen gut drankommt und alles dann auch finden kann. Es gibt auch zwischendurch mal kleine Rätseleinlagen, aber die sind wirklich so minimal und so einfach. Das hat eigentlich auch mehr mit Erkunden zu tun, dass man da jetzt
also
nicht hängen bleibt.
Gameplay ist jetzt echt nicht die Stärke von The First Tree, aber deswegen spielt man es auch nicht. Nee. Also das nimmt man so mit. Ist jetzt auch nicht störend, also es ist jetzt nicht so gamey, dass du denkst, wow, verstehe ich nicht, warum das da drin ist. Also es denkt nicht ab. Es ist eher so eine nette Führung, weil die Landschaft ist halt schon relativ groß und riesig. Und wenn man da so leuchtende Objekte sieht, dann weiß man, ah, okay, da muss ich hin.
Oder da war ich schon, da ist
oder
nichts
da war ich schon, genau, da ist nichts mehr. Das ist schon ganz gut. Und ansonsten, also ich würde sagen, so vom Gameplay und so von der Struktur ist es so sicherlich das Einfachste von allen. Also wo bei Proteus und bei Shape of the World alles so ein fließender Flow irgendwie ist, merkst du hier schon bei The First Feel schon deutlichere Unterbrechungen zwischen den Elementen, weil man halt wirklich von
Ladezeiten auch.
Genau, da gibt es Ladezeiten, man läuft quasi auch von einer Erzählung zur nächsten Erzählung und so weiter. Also insofern ist es so von der Machart, vom Handwerklichen, das Schwächste von den dreien, das wir vorstellen, von der Erzählung aber mit Abstand das Krasseste und Beste und sicherlich auch eins der stärksten Titel, die ich dieses Jahr, was Story betrifft, auch gespielt habe, weil wow. So philosophisch und so intelligent, wie es mit einigen sehr erwachsenen und es wirklich sehr erwachsenen Themen umgeht. Das sind wirklich, und das ist das Tolle, dass dieses Ehepaar diese Sachen spricht. Und da sitzt du und denkst, das sind tolle Lebensweisheiten, die da kommt. Und da kann ich auch, selbst wenn ich mich nicht in dieser Lebenssituation dieser beiden Menschen befinde, kann ich trotzdem wertvolle Botschaften daraus mitnehmen. Mehr darf man nicht verraten, nee. aber es ist toll.
Also mich hat es stellenweise, kam mir dann doch mal auch die Tränen.
Mir auch.
Weil das dann sehr emotional wurde und man mitgefühlt hat mit den Personen.
Ja.
Und wenn dann auch noch diese schöne Klavier- und Cello- und Streichermusik dann da eingesetzt hat, das ging dann schon ganz schön.
Ja,
auf die Tränendrüse. Natürlich jetzt nicht so, dass es einen Depri macht, keine Sorge. Also es ist schon, es hat...
es ist nicht Sea of Solitude. Genau. Also wir hatten jetzt, ich hatte mit Manu Sea of Solitude betroffen, Sea of Solitude ist ein richtiger Tritt in die Fresse. Hammer gut, aber pff, da braucht man ein bisschen. Es ist schon, hat schon eine positive Botschaft. Positivere Vibes,
genau.
Sagen wir es so.
Ja, ja, genau. Es liegt auch daran, dass die Farbgebung an sich relativ ja, häufig hell ist und bunt. Es gibt natürlich auch dort dunklere Passagen, besonders wenn dann sich in der Geschichte etwas offenbart, was dann auch dazu führt, dass dann die Umgebung an sich die Farben verliert.
Ja.
Also nicht verliert, wie jetzt, wie man sich das jetzt vorstellen würde, sondern halt, dass es einfach ein bisschen düsterer, verregnet auch wird. Es gibt auch Wetterwechsel. Aber da gibt es so Passagen, die sind so traumhaft. Traumhaft traurig auch teilweise, aber ja, man kann und darf das nicht verraten. Man muss das einmal gespielt haben.
So, und bevor wir nochmal sagen, wir dürfen es nicht verraten, kauft es einfach, weil es ist nicht nur herzergreifend, ist auch billig. Weil im Moment, wo wir jetzt gerade drüber reden, kostet 6 Euro beim Switch Store. Ey, das ist ein Witz. Also ich glaube, Normalpreis 9 Euro ist auch ein Witz. Also das ist wirklich etwas fürs Herz, zum Nachdenken. Kann man auch gut zu zweit spielen. Also das ist, weil es ja eh jetzt keine Gameplay-Herausforderung ist, kann man das auch zu zweit erleben. Das wäre, also es ist wirklich ein schönes Erlebnis und können wir beide, glaube ich, nur empfehlen.
Ja.
Wir alle drei eigentlich, ne? Alle drei sind cool.
Ja, definitiv.
Proteus ist ein bisschen schwierig. Das glaube ich auch bei PS4 ist noch die halbwegs aktuellste Plattform, auf der man spielen kann. Ansonsten ist das Ding einfach so ein bisschen weiter in der Vergangenheit gerückt, aber Shape of the World und The First Tree kriegt man auf jeden Fall jetzt gerade noch aktuell. Und das sind unsere drei Low-Poly-Chill-Out-Empfehlungen. Für diesen heißen Sommer.
Genau, mal zum Entspannen bei heißen Tagen abends sich noch gemütlich zu machen und mal so ein bisschen abzuschalten.
Ich find solche Spiele super. Ich bin froh, dass ich bemerkt habe, dass ich darüber mit dir reden kann, weil abgesehen von Daniel, mit dem konnte ich auch drüber reden, aber viele Leute langweilen sich da. Also viele Leute fühlen sich lieber gebauchpinselt, weil sie 50er-Kombos in Devil May Cry machen können und das ist so deren Ding, so Machtfantasien und die langweilen sich bei solchen Spielen. Aber ich finde sowas halt auch cool, weil das halt das Medium-Computerspiel auf eine Art und Weise nutzt, die kein anderes Medium irgendwie macht und so. Und das sind, klar, also es gibt so High Points in der Videospielindustrie, die jeder auch kennt, sowas wie Shadow of the Colossus zum Beispiel, was quasi ähnliche Sachen macht, aber noch ein bisschen mehr Kampf und so natürlich auch sinnvoller mit einbindet oder ne, die Spiele von dem, der Name ist mir jetzt gerade entfallen, aber Ico und The Last Guardian und so, das sind so die so am ehesten in den Mainstream vorgehen, Journey natürlich, aber da gibt's so viel mehr, also es ist ein riesen Genre, Narrative Exploration, es ist ein riesen Genre geworden, was sich echt lohnt zu erforschen.
Und ich glaube auch, dass dieses Genre ein guter Spielplatz für viele Entwickler ist, die das alles alleine machen möchten oder können nur, weil viele Geschichten, die da erzählt werden oder halt einfach nur audiovisuell präsentiert werden, sind ja auch nicht so lang. Durch die jetzt in dem Falle Low-Poly-Optik vermutlich auch nicht so komplex dann zu gestalten, sondern da macht es dann wirklich die Idee auch, ob es was Frisches, Neues ist, was man so noch nicht gesehen hat, ob es total halt verrückt ist oder eine wunderschöne Geschichte erzählt, die man gerne in dieser Form präsentieren möchte. Das wäre so, als würde man irgendwie auch eine Visual Novel schreiben und das ist dann nochmal so ein bisschen eine andere Form bei dieser Narrative irgendwie für, dass man mit wenig Leuten halt auch schöne Spiele erstellen kann.
Ich glaube, dass Low-Poly
mit wenig Geld auch.
Low-Poly ist halt auch irgendwie, also man macht eine Schwäche zu einer Stärke. Also wenn man sowieso weiß, dass man mit einem kleinen Team gar nicht fotorealistische Grafik machen kann. Bei Everybody's Gone to Rapture ist es denen halt gelungen. Es gibt ja andere Entwickler, die sagen, ja gut, das können wir gar nicht. Und dann versuchen wir es auch gar nicht. Und dann machen wir aber mit den Mitteln, die wir haben, versuchen wir ein Art-Design zu finden, was trotzdem funktioniert und was jetzt nicht unbedingt realistisch aussehen muss und was jetzt auch nicht die aufwendigsten Assets irgendwie braucht. Und Shape of the World ist ein ganz wunderbares Beispiel. Das ist so extrem minimal, aber das alles so clever eingesetzt, dass du da sitzt und denkst, wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Proteus und so natürlich auch. Auch da leidet The First Tree von den allen drei Beispielen eigentlich am meisten, weil es am realistischen, in Anführungsstrichen, irgendwie aussieht. Aber es ist immer noch so fremd genug und so andersartig genug, dass es dann halt trotzdem irgendwie nicht stört. Und das ist wirklich eine tolle Spielwiese. Und ich glaube, wir haben da noch sehr viel mehr. Also wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns da noch mal Feedback. Wir hätten noch einige mehr im Petto. Also wir haben hier auf der Liste noch, wie heißt es, Uri?
Fee
von den Leuten, die Ghost Giant gemacht haben. Ganz fantastisch. Ghost Giant, nur mal am Rande, ganz fantastisches VR-Spiel, müssen wir eigentlich auch mal besprechen. Ghost Giant hat 5 Minuten gebraucht. Ich habe geheult. Das ist so traurig, dass ich da saß. Oh nein. Und das ist schlecht für VR, weil die Tränen dann natürlich in die Brille fließen. Und die Leute haben davor Fee gemacht. Und Fee ist ja voll untergegangen. Und Fee war so, ist über Electronic Arts rausgekommen. Und da waren alle so, hahaha, Electronic Arts macht Indie-Games. Und dann haben es das irgendwie keiner ernst genommen. Fee ist aber wirklich sehr schön. Das werden wir auf jeden Fall besprechen. Dann hatten wir noch Firewatch. Ich weiß nicht,
ob Firewatch.
Das, vielleicht machen wir, hatten wir einen eigenen Cut zu. Aber vielleicht machen wir das dann einfach. Und ja, noch einige mehr. Also ein paar, wo wir auch Casts zu hatten. Vielleicht besprechen wir die ja trotzdem hier mal an. So Edith Finch oder irgendwie sowas. Oder Entdeckungen, die wir sonst noch haben. Defunct fällt mir schon noch ein. Das war auch
wenn so. Euch welche einfallen, könnt ihr die natürlich auch nennen.
Frag gibt es noch auf dem PC. Das ist so ein Musik-Exploration-Game. Da gibt es bestimmt ein paar, die Richtung gehen. Und auch nicht ausgeschlossen, dass wir mal so ein bisschen stärker in die Horror-Richtung auch gehen, weil es gibt sehr viele. Coda zum Beispiel habe ich auch mit da. Habe ich auch mit Daniel gesprochen. Kodat, eins meiner absoluten Lieblingshorrorspiele, weil es wirklich gruselig war, funktioniert aber eigentlich sehr ähnlich. Also man hat auch ein Riesenareal, muss Punkte abklappern, um mehr Story-Punkte zu erfahren, mehr Story-Details zu erfahren, ist aber nicht schön, sondern scheiß gruselig. Aber vom Gameplay im Prinzip dasselbe.
Ja, in dem Sinne funktioniert doch auch Slenderman so.
Ja, ja, stimmt.
Aber bei dem Spiel habe ich so doch, Schiss gekriegt.
Doch. Wir werden Slenderman bestreiten.
Ich habe es nicht durchgespielt gekriegt, weil zwischendurch ist mein Herz geplatzt.
Ey, das ist aber, das unterschätzt man total. Ne? Es gibt von Slenderman gibt's eins, Arrival oder so heißt das, ne? Und das ist mega, mega gruselig. Ne? Juckt's? Ja, weil du gerade so erschrocken geguckt hast. Komm, reden wir über den Slenderman, kriegst du schon so Halluzinationen. Ja, besser als der Film auf jeden Fall. Gut, dann sagt uns doch bitte, was ihr von dieser Idee haltet. Seid ihr vielleicht auch Fans von diesen Spielen? Also zwischen den ganzen aufwendigen Blockbustern spielt ihr auch gerne mal solche Spiele. Wir sind gespannt auf eure Kommentare. Wir werden aber mit Sicherheit noch eine zweite Folge machen. Also Ure, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist ein französisches Spiel. Das ist ein Spiel von den Leuten, die Shadow of the Beast gemacht haben. Das habe ich übrigens mit Manu besprochen und Manu fand scheiße. Und das ist schön, wenn wir uns hier dissen, ne Manu? Ich fand Shadow of the Beast ja gut. Ich will ja nichts sagen. So. Und hast du eigentlich Planet Alpha gespielt? Das würde dir, glaube ich, auch gefallen.
Nee, ich hab's noch nicht gespielt. Ich habe nur Ausschnitte daraus gesehen bisher.
Dann ist das jetzt mein Tipp an dich und die Hörer. So, dann wünsche ich dir. Achso, noch kurz. Wo findet man dich? Auf Twitter?
Ja, auf Twitter und auf Instagram.
Und du machst Crossplay?
Ja, genau.
Gerade sehr erfolgreich.
Zwar nichts in Low-Poly, aber
das wäre aber geil. Low-Poly-Cosplay, wie geht das mit so Pappe, die man sich überstülpt?
Gibt es tatsächlich. Ja. Also, falls ihr jetzt zwar am Rande an Final Fantasy VII noch erinnert, an diese niedliche Pixel-Grafik, ist ja, glaube ich, auch Low-Poly gewesen.
Na, aber notgedrungen. Ne?
Also die Figürchen jetzt, nicht die Locations. Da gibt es auch tatsächlich Cosplayer.
Ich habe ein Cosplay von der alten Tomb Raider gesehen, von der alten Lara Croft, wo die Brüste so im Prinzip eigentlich nur eine Spitze waren. So eine Pyramide. Und das sieht aber total cool aus als Cosplay, weil da hat jemand wirklich so einen Pappkarton genommen, sich dann drüber gesetzt und hat diese Low-Poly-Croft super. Wahnsinnig gut. Und ich glaube, das gibt es sogar als Gag in irgendeinem aktuellen Spiel, wo die Grafik sehr aufwendig ist. Da gibt es aber als Witz diese Low-Poly-Lara Croft-Version. Irgendwie sehr, sehr cool. Okay, cool. Gerade sehr, sehr geht so ein Ladybug-Cosplay bei dir ab. Ich würde empfehlen, auf diesen Twitter-Account zu gehen und da selber mal zu gucken.
Ja.
Dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Tschüss.
Ciao.